Bonjour, bonjour. Das ist ein Ausschnitt aus der Show Mein Grand Prix mit Pasquale Aleardi.
Für alle, die planen, nach Berlin zu fahren oder dort ohnehin leben, die Show ist im Tipi am Kanzleramt noch bis 27. März zu erleben.
Der Link ist in den Shownotes und das war übrigens eine sehr unbezahlte Werbung.
Merci, chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien und Kiel.
Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Mein Vis-à-vis ist Alkis Vlasakakis.
Und das Thema heute, Blind Date Nummer 5 mit dem ESC-Schnack. Und aus aktuellem Anlass haben wir einen zusätzlichen Gast aus der Ukraine, Bogdan Schutka.
Ja, nämlich auch wir können nicht an den aktuellen Ereignissen da. Wir können sie nicht ignorieren, gell, Alkis?
Na.
Es gibt Krieg in Europa, ein Krieg, den eigentlich nur einer wollte, oder? Und wir alle wissen noch nicht, welche Auswirkungen das Ganze haben wird, auf uns alle, auf Europa, auf unser Leben. Und ihr alle wisst es eh, die Ukraine ist brutal von Putins Russland überfallen worden. Und auch an der EBU und dem Eurovision Song Contest ging ja dieses Ereignis logischerweise nicht spurlos vorüber.
Russland darf nicht beim Song Contest mitmachen, sagt die EBU. Daraufhin nahmen die drei Sender Russlands ihren Ausschluss vorweg und beendeten selbst ihre Mitgliedschaft in der EBU. So ist jetzt nach Belarus auch Russland nicht mehr Teil dieser European Broadcasting Union.
Ja, das heißt, vermutlich war Manisha voriges Jahr in Rotterdam die letzte russische Vertreterin für lange, lange Zeit.
Ja. Und sie war eine würdige Vertreterin. Sie stand für alles das, was quasi fortschrittlich ist. Und das fand ich großartig. Und solche Acts werden uns fehlen.
Und Manisha hat sich auch gegen den Krieg ausgesprochen. Wie übrigens viele andere russische Eurovision-Stars, wie auch etwa Sergei Lazarov. Aber unser Podcast und auch der Eurovision Song Contest natürlich will ja eigentlich unterhalten. Es ist ja Teil der Idee, dass Europa zusammenkommt auf einer Bühne, Respekt, Liebe, Spaß mit vielen Kulturen und Sprachen, mit Musik, Diversität. Und jetzt sind diese Ereignisse natürlich für uns erschütternd. Und wir haben uns schon gefragt, nicht, ob wir diese Episode jetzt überhaupt machen wollen. Wir haben schon einmal eine ausfallen lassen, gell, Alkis, als der Wiener Terroranschlag war.
Ja, aber man kann dem Spirit von Eurovision mit einem Schuss Queerness, vielleicht irgendwie ist das die beste Antwort auf diesen Putinismus. Man darf keine Angst vor ihm haben, sondern man muss ihm die Stirn bieten, so wie es eben die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt gerade machen.
Ja, das finde ich auch. Hedonismus gegen Putinismus, oder? Die Episode wird jetzt heute wahrscheinlich ein bisschen länger, als sie sonst dauert, weil wir ja den Ereignis jetzt auch einen gewissen Raum geben wollten, weil wir jetzt zusätzlich noch einen Ukrainer eingeladen haben. Aber ihr wisst ja, wie ein Podcast funktioniert. Man hört sich ihn an, wann man will. Man kann mal einfach pausieren und am nächsten Tag fortsetzen. Oder wie auch immer. Aber wir wollten diesmal eines nicht. Wir wollten nicht klein beigeben. Diesen Gefallen wollten wir bitte nicht machen. Und das ist halt unsere Möglichkeit in einem bescheidenen Rahmen.
We don't want to put in.
Genau. Ja, was es sonst noch Neues gibt. Ja?
Ja, es liegt freilich im Schatten der Ereignisse. Australien und Finnland haben dieses Wochenende ihre Beiträge gewählt. Vorige Woche gab es noch einige Entscheidungen in Norwegen, Polen, Kroatien, Slowenien, Malta und San Marino.
Hallo, Achille.
Da freust du dich.
Ja, und über Polen. Ja?
Über Polen freue ich mich auch, genau. Über und Norwegen.
Das werden wir dann in
der Merci-Jury. Wir haben ja bald die Merci-Juries, da können wir uns darüber auslassen. Begeisterung sieht bei uns beiden anders aus.
Mask-Sänger muss ich nicht haben, aber bitte.
Ja.
Auch die Ukraine wählte ja ihren Beitrag neu aus. Wir hatten in der vorigen Episode ja schon darüber gesprochen, über Alina Pasch. Wie sensibel und wie blank die Nerven natürlich auch in der Ukraine lagen, sah man ja auch, weil die Ukraine hat ihren Beitrag gewechselt. Wir wollen das jetzt aber nicht vertiefen, glaube ich, aufarbeiten. Oder ich finde es auch der falsche Platz, das jetzt zu kritisieren. Wenn man jetzt die Fotos sieht vom Kalusha Orchestra, die jetzt die Ukraine eben vertreten werden, hoffentlich vertreten werden, weil ganz sicher kann man sich jetzt nun wirklich nicht sein, ob die es im Mai nach Turin schaffen. Die sind jetzt auf den Straßen in der Ukraine unterwegs, bewaffnet.
Und uniformiert.
Und uniformiert. Wir können den Jungs eh nur das Beste wünschen. Ne?
Ja, ja. Hoffen, dass sie überleben und hoffen, dass wir sie dann in Turin treffen. Marco, wir haben zwei Gäste. Lange geplant und endlich klappt es. Unsere lieben Podcast-Kolleginnen vom ESC-Schnack aus Kiel. Aus Kiel. Ja, die sind...
Genau. Ja, sagt.
Toll, genau. Toll für Podcasts, ja.
Und ihr zwei seid heute hier bei uns in Wien zu Gast, auch um euren 5. Geburtstag zu feiern und eure
6.
euren 6. Geburtstag.
Das seid ihr quasi schon erwachsen.
Ja, ich winke mal, das kann und man ja super sehen,
Episode,
wenn man Audio macht.
Irgendwie dann doch keine war, oder wie war das? Ich habe das jetzt den Überblick verloren. Auf jeden Fall, herzlich willkommen, Daniela Sonders.
Moin.
Und Christoph kennt Servus aus
Wien. Wir sind schon 6. Ja, Schule ist demnächst dran.
Ja, und als wir das alle planten, vielleicht auch gleich zur Transparenz, es ist Sonntag, 27. Februar, 14.14 Uhr. Und natürlich brach da jetzt Putins Krieg aus. Es ist ja Putins Krieg, wir alle wollten ihn nicht und die Ukraine schon gar nicht.
Servus
aus
Kiel.
Einen 5. Gast,
danke für die Einladung.
Einen 3. Gast oder eine 5. Person, die bei uns heute zu Gast ist. Und das freut mich wirklich. Das ist Bogdan Schutzka. Herzlich willkommen, Bogdan. Ja, preisgekrönt auch noch. Ja, der Bogdan Schutzka ist Ukrainer. Du bist aus Ivano-Frankivsk, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Du lebst in Wien, du bist Musiker, spielst die Violine.
Danke
und hast dich aber
für
auch vor allem auf alte volksmusikalische Instrumente spezialisiert. Aus der Ukraine. Ja, und studierst nebenbei auch noch auf der Diplomatischen Akademie in Wien. Oh.
Wow. Herzlich willkommen auch von mir, Bogdan. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie und deinen Liebsten in der Ukraine und was ist los gerade?
Ich bin schon fertig und ich bin schon in einer Botschaft. Ich muss sagen, heute ist der erste Tag, wo ich mich erholt fühle. Die letzten 3 Tage waren die schlimmsten 3 Tage meines Lebens und ich wünsche es keinem anderen Menschen. Das Gefühl, erstens, ich bin alle 3 Tage mit einem Anruf aufgeweckt worden. Am ersten Tag um 5 Uhr in der Früh holt eine Familie raus. Eine Bekannte aus den Staaten. Ich habe ihm gesagt, Wir wohnen unter diesen Kriegsdrohungen seit 8 Jahren, muss man sich vorstellen. Man wird irgendwie taub. Und eines Morgens stehst du auf und du siehst aber, dass auch in deiner Stadt, deiner Heimatstadt, 60 Kilometer nördlich der rumänischen Grenze, 120 Kilometer abseits von der ungarischen Grenze, fallen Bomben. Das war ein schreckliches Gefühl. Ich bin dann in die Arbeit gegangen. Ich habe dann einen Straßenreiniger gehört und ich dachte, es wären auf Bombenflieger. Ich will nicht mir vorstellen, wie es für die Menschen, die drüben sitzen müssen, ist. Ganz eine persönliche Geschichte. Meine Cousine hätte ihre Krebs-OP am Donnerstag gehabt, als die Bomben fielen. Sie ist seitdem befinden sich in Sicherheit, aber ich versuche sie jetzt rauszuholen, damit sie hier eine Behandlung beginnen kann, weil ich weiß nicht mehr, wie lange der Konflikt andauern wird. Aber die restliche Familie meint, wir verlassen sicherlich nicht unser Zuhause. Sie muss aus gesundheitlichen Gründen, aber alle anderen haben gesagt, nein. Das ist unser Zuhause und wir gehen nicht mehr weg. Es ist schwierig, aber ich glaube, wenn wir aus der Geschichte gelernt haben, ist es, die Ukrainer funktionieren wirklich hervorragend unter Druck. Und wir haben so eine Community jetzt. Als wir gesehen haben, wie die Menschen in Europa,
ich war ja schon mal in der Ukraine,
seitdem kann ich zumindest ruhig schlafen. Und auch meine Verwandte und meine Verwandte in Ukraine,
ich habe auch das T-Shirt extra eingezogen vom Eurovision Song Contest 2017 in Kiew. Das hieß dann auch noch Celebrate Diversity. Das war, ich habe Kiew kennengelernt als ich meine, man hat natürlich so ein bisschen so Ex-Sowjet-Bilder im Kopf. Nee, man kommt in eine Stadt, die viel schöner ist, als man erwartet hatte. Viel kulturell reicher, mit so einem jungen Leben, so viel Innovation, unfassbar guten Kaffee, gutes Essen und eine Lebensfreude. Und es tut mir so unfassbar weh, jetzt zu wissen, dass diese jungen Männer, die ich da kennengelernt habe, da jetzt auch Frauen mit Waffen herumlaufen, andere fliehen müssen. Ich kann gar nicht sagen und beschreiben, wie es mir geht, aber ich kann es noch viel weniger mir vorstellen, wie das ist, wenn man dort Verwandte und Freunde hat. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sag, Bogdan, viele in Deutschland und Österreich, Südtirol und der Schweiz fragen sich, was können wir denn jetzt gerade für die Menschen in der Ukraine tun? Wen können wir unterstützen, dass diese Unterstützung auch ankommt? Was wird gebraucht? Wird Geld gebraucht? Wird Sachleistungen gebraucht? Was können wir tun?
Ich würde da drei Punkte erwähnen, die wir auch gerade die letzten drei Stunden besprochen haben, aber auch in der Gemeinde und so weiter. Erster Punkt ist, es gibt in den meisten Städten im deutschsprachigen Raum eine ukrainisch-griechisch-katholische Kirche. Die sind zurzeit zur Anlaufstelle geworden für alle Aktionen. Es kann sein, dass es andere Organisationen gibt, aber ich weiß, dass in Wien jetzt die Kirche seit 4 Tagen durchgehend offen ist und wir sammeln alles von, ich kann gerne euch auch die Liste schicken, von was wir brauchen. Das sind zum Beispiel Socken, das sind langes Unterhose, das sind Handschuhe, das sind unterschiedlichste Sachen. Man muss gar nicht Waffen oder so, gar nicht, aber einfach die Sachen, die die Menschen im Leben halten. Ich schicke euch die Liste. Also das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, auf die Demos zu gehen, weil das emotional ist das eine unfassbare Arbeit, was wir jetzt da leisten für die Menschen in der Ukraine. Und drittens, ich habe so einen Gedanke gehabt, was ist, wenn jeder, der die Ukraine unterstützt, eine ukrainische Flagge ausdruckt auf einem A4-Blatt Papier und einfach auf seinem Fenster klebt. Glaub mir, das bewirkt Wunder.
Wir werden jetzt natürlich die Organisationen auch über unsere Kanäle und unsere Social Media Kanäle dann verbreiten.
Und so weiter. Aber ich würde sagen, diese drei Dinge. Machen.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als diese Krieg ausbrach, da machte sich in mir so eine Hoffnungslosigkeit breit oder auch eine Fassungslosigkeit. Und ich habe in den letzten Tagen an diesen Mut der Ukrainer und Ukrainerinnen, dieses Aufstehen, diese Bereitschaft für Freiheit einzustehen, auch irgendwo inspirierend gefunden, um ganz offen zu sein. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, nicht die Ukraine soll die EU beitreten, sondern mittlerweile die EU die Ukraine beitreten, weil das so eine Kraft hat, was die da menschlich erzeugen. Glaubst du, von deiner Perspektive, der Putin hat euch Ukrainerinnen und Ukrainer komplett unterschätzt und auch vielleicht uns hier im Westen?
Ja. Ich glaube das zutiefst und er hat ja seit, als Ukrainer verfolge ich die Wörter Putin seit meiner Geburt fast. Wir sind mit diesem Wahnsinn aufgewachsen. Und man muss sich vorstellen, meine Eltern sind noch, also mein Opa ist im Gulag geboren, 3 Generationen. Wir wissen, wie der KGB und allen ihre vorigen Organisationen ticken. Ich glaube, eine Sache muss man sich verstehen. Der Putin glaubt nicht an eine natürliche, organische Zivilgesellschaft. Für ihn ist das nicht möglich. Darum verbreitet er seit Jahren Lügen, dass der Maidan ein amerikanischer Putsch war, dass jede Revolution von den Armees gestiftet ist oder von einem Gay-Lobby oder von einem wie auch immer. Umso weniger hat er geglaubt, dass die meisten Menschen jetzt zu Waffen greifen werden, um ihr Land zu verteidigen. Ich glaube, die EU hat auch dazu beigetragen, weil viele Ukrainer haben verstanden, die EU kann nur so viel tun für uns und es gibt keinen Weg mehr. Natürlich viele Frauen und kleine Kinder, die fliehen. Aber er wird versuchen, jetzt zwei Dinge zu tun. Er hat immer gesprochen, dass 14 Millionen Ukrainer ihn mit Blumen begrüßen werden. Wir sehen aber vor allem, dass die Ukrainer in der Ostukraine Widerstand leisten. Weil die wissen, dass wenn sie jetzt nicht Widerstand leisten, sind sie die Nächsten dran. Diese russische Welt, wie Putin das so gerne nennt, was ich falsch finde. Aber die Konzentrationslager, die sich in Tschetschenien oder in Donbass befinden, das wollen die Menschen nicht. Und zweite Sache ist, der wird versuchen, jetzt Panik zu stiften. Es gibt sehr viele Fake News jetzt, dass die Russen jetzt irgendwelche 70.000 Tschetschenen in die Ukraine schicken oder so, oder dass die alles Mögliche. Das ist sehr gefährlich. Ja, und er versucht jetzt einfach Panik zu stiften. Natürlich passiert viel, was schrecklich ist. Er hat sogar heute in der Früh ein Lager für Atomabfall angegriffen. Die schießen jetzt auf Wohnhäuser und auf Öl-Refineries, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das dient alles nur dazu, um Panik zu stiften. Er versucht das auch hier zu tun. Ich glaube, in Deutschland gibt es ein paar Leute, die darüber diskutieren, ob das nicht einfach irgendwie verlogen wäre,
wenn wir auf die Straße gehen und sagen, ja, guck mal, wir stehen mit der Ukraine und danach gehen wir wieder irgendwie nach Hause und fühlen uns gut, weil wir was getan haben. Und das sehe ich eigentlich nicht so, weil ich das aus anderen Zusammenhängen kenne, dass das einfach tröstend ist und hilfreich, wenn Menschen auf die Straße gehen und das sagen. Und es freut mich sehr, dass du das ebenfalls sagst. Das ist natürlich nicht das Einzige, was wir machen. Ich bin in der Lokalpolitik aktiv und wir bereiten uns auf jeden Fall schon sehr darauf vor, dass flüchtende Menschen zu uns kommen und wie wir die betreuen und wie wir die Kinder vor allen Dingen betreuen und all diese Geschichten, das läuft bei uns schon, wobei wir uns natürlich wünschen, dass Menschen ihr Zuhause nicht verlassen, aber ich freue mich sehr darauf, dass ich zumindest einen kleinen Teil auf diese Weise beitragen kann. Vielen Dank dafür, dass du mir sozusagen die Unterstützung gibst, dass du sagst, das ist auch das Richtige.
Es ist Bewältigung. Ich habe zuletzt mit meiner Familie gesprochen und sie waren einfach fast am Weinen von der Unterstützung, die sie live mitverfolgen können. Das rettet jetzt Leben, glaub mir. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich hoffe, dass keiner von euch diese Situation jemals erleben muss. Aber diese Unterstützung ist unglaublich. Und ich hoffe, dass jetzt jeden Tag mehr Leute kommen.
Ja, wenn man sich die momentane Demonstration in Berlin anguckt, jetzt gerade während wir sprechen passiert, ist das auch schon nochmal im Vergleich zu den letzten drei Tagen nochmal eine gewaltigere Menge an Menschen, die jetzt gerade auf die Straße geht und einfach auch ein Zeichen setzt. Und ich finde es echt gut, dass das tatsächlich auch dann wohl in der Ukraine ankommt und auch gesehen wird. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass zumindest in den ersten beiden Tagen die Reaktionen, die passiert sind in Europa, in der Ukraine zusehends mit Verzweiflung gesehen wurden. Und wenn es tatsächlich jetzt also gesehen wird, dass die Solidarität dann doch irgendwie da ist, auch wenn sie erstmal nur ja symbolisch ist, dass es dann trotzdem als positiv gesehen wird, finde ich auch wirklich sehr ermutigend.
Wir sind in der Ukraine gewohnt zu verstehen, dass die Regierung tickt nicht immer wie die Menschen, die Politik. Und wir wissen das sehr gut. Seit Jahrhunderten. Und dass die Politik im Westen öffentlich uns so viel Hilfe nicht angeboten hat, während wir gebeten haben darum und gewarnt haben, das war für uns weniger ein Schock. Wir haben aber
wichtig
nicht gewusst,
bleibt, glaube ich das auch, dass die lauter sind hier, als manche, die ja, immer noch im Westen.
Ich sehe Leute aus meinem Putins Kreis, Falle aus meinem Social Media,
glauben,
die ich niemals geglaubt hätte.
Aber Bogdan, wir wollen auch den Musiker Bogdan kennenlernen. Und jetzt dass hören jetzt wir mal auf kurz der Straße in ein sind. Kleines das Stückchen ein hinein.
Unglaublich.
Musik
Was ist das für ein Instrument, das wir da hören?
Das ist für mich ein unglaublich schönes Instrument namens Bandura. Ist in Westeuropa mit der Laute verwandt, aber hat ein bisschen mehr Saiten. Die moderne Bandura hat 70 Saiten. Okay. Ist im Prinzip ein Klavier, wenn man sich ein Flügelklavier vorstellt und man da von oben reinschaut. Eigentlich diese Form, man hat ja auch zwei Ebenen von Saiten, die schwarzen Tasten und die weißen Tasten. Lustigerweise, das Wort Bandura stammt aus dem griechischen Pandora und wurde im 7. Jahrhundert von griechischen und arabischen Händlern auf dem Gebiet der Ukraine bereits erwähnt. Natürlich hat sich das Instrument entwickelt, mit jedem Jahr mehr Saiten. Aber seit 100 Jahren
ist es sogar mit Russland gearbeitet, oder?
Und ist ein unbekanntes, aber ich glaube, die ganze Welt muss dieses Instrument kennen. Dazu stehe ich. Und sehr vielfältig, muss man auch sagen. Genau.
Also für alle, die nicht wissen, wer ist Ruslana Alkis? Ich habe es vergessen. Ich erinnere mich nur ungern. Es ist die Gewinnerin von 2004.
Die Frau hat damals Feuer, in Istanbul muss man sagen. Gewonnen. Die ist wirklich
Wild Dancers.
Ziemlich also klein, aber die schafft so eine Energie, dass ich glaube, jedes Konzerthalle ist.
Ja, aber sie ist großartig. Ich meine, der Rest von ihrem Material ist ja noch großartiger. Bogdan, du selbst wolltest auch mal zum Eurovision Song Contest, allerdings für die Niederlande. Wie kam es dazu?
Ich habe mir das Video gerade eben nochmal angesehen. Es ist großartig. Leider.
Also man muss sagen, wir haben uns bei einigen Ländern beworben. Wir dachten, es wäre lustig. Ich habe einen Freund, der ist auch so ein großer Eurovision-Fan, wie vielleicht nicht so ganz groß, aber fast wie euch. Und er ist Niederländer, lebt in Berlin und durch seine Arbeit kennt eine Sängerin, eine Kollegin von ihm, Klaske de Waal ist ihr Name. Die ist eine unglaublich tolle Sängerin, Songwriterin. Und ich habe bereits schon vor Corona-Jahr haben wir ein Lied aufgenommen. Ich habe ihr davor nicht gekannt. Aber wir dachten, wie lustig wäre es, ein Lied zum Eurovision in Rotterdam zu schicken, was auf ihre Muttersprache ist, Westfriesisch. Und wir haben auch uns bei den Niederlanden beworben, aber auch bei ein paar anderen kleineren Ländern, die keine, wie sagt man das, die Genau. Dann kam Corona dazwischen und in diesen zwei Corona-Jahren habe ich die große Ehre gehabt, über 3 Monate insgesamt Zeit in Niederlanden zu verbringen, weil es sehr günstig war, vergleichbar zu der Vor-Corona-Zeit. Und wir haben sehr viel Musik zusammengeschrieben. Wir haben fast ein ganzes Album geschrieben. Und sollte auch so ein bisschen eine europäische Botschaft sein, quasi ein ukrainisches Instrument aus Osteuropa und eine westeuropäische Sprache. Also quasi Europa vereint.
Bogdan, kennst du den Musikbewerb Lied, der sich ausschließlich an friesischsprachige
ist ja mein Friesisch nicht so gut, Künstlerin, aber ich versuche jetzt einen Songtitel
der findet immer so
auszusprechen. Ich versuche ja überhaupt mal herauszufinden, was das heißen könnte. Ich glaube, das heißt Stellen in den Schatten oder Licht in den Schatten.
Klaske hat sogar letztes Jahr die 2. oder 3. Stelle bekommen.
Auf in den Schatten. Aus dem Schatten. Troch nähert in its Gat. Ja. Ja.
Aus dem Schatten. Wir haben auch eine deutsche Version. Aus dem Schatten.
Ja, ich wollte es nochmal sagen, irgendwie nochmal unbekannterweise ganz, ganz, ganz viele liebe Grüße an deine Familie, die ja offensichtlich in der Ukraine bleibt. Und ich drücke alle Daumen, dass alle gesund bleiben und nicht in irgendwelche Schwierigkeiten kommen und dass es für dein Land auf jeden Fall positiv ausgeht.
Danke euch, wirklich. Und Ich muss sagen,
eine Aufgabe bekommst du aber noch, Roxan. Wir wollen die Ukraine jetzt noch 3 Minuten lang feiern in diesem Podcast. Und du sagst uns, mit welchem ukrainischen Beitrag wir das machen sollen.
Anstatt von Trauer. Darum danke und ja, danke für
die. Oh ja.
Ich würde sagen, Ruslana, weil denn
das spielen wir einfach, jetzt, aber davor sagen Jamala wir noch würde jetzt in unserer Tradition.
Aber wir wollen das leben, wir wollen feiern und wir wollen alle gemeinsam
hier. Daniela, lieber Christoph, wir haben ja jetzt Konflikt, der Ukraine ein bisschen mehr Zeit
dieses Lied gegeben, schafft dieses
mehr Raum gegeben. Ich denke, das Dances war ja auch euer Wunsch, oder?
Das ist richtig.
Ja. So ja, ja, wir haben das ja jetzt gerade erwähnt, die 100. Was hat es denn damit auf sich und der 6. Geburtstag, den ich als 5.
Absolut, also das ist. Wir hatten das Problem ja schon.
Weil es 5 für unsere 100.
Da kommen wir ja gleich noch drauf.
Finales also die aktuellen Ereignisse überrollen uns gerade
und das ist völlig okay.
Na, aber es sind 6 Jahre.
Na gut. Ja, aber wann feiert ihr jetzt eure 100. Episode? Wir feiern sie natürlich jetzt hier mit diesem Time Blind Date. Das ist
wir
ja
feiern
klar,
einfach ne? häufiger. Das ist ja auch okay. Wenn ich an einem Donnerstag Geburtstag habe, dann feiere ich meistens von Mittwoch auf Donnerstag, also beziehungsweise Studierende habe ich das gemacht. Von Mittwoch auf Donnerstag, dann natürlich am Donnerstag
ich
selbst
nicht
und
mit,
am Freitag und dann die große Party am Samstag. Also ich bin völlig schmerzfrei, Geburtstage über mehrere Tage verteilt zu feiern. Das machen wir dann jetzt auch.
Ja.
In der Tat.
Genau. Super lang heißt wie lang?
Das kommt drauf an. Also es kann eine Woche werden. Es kann aber auch sein, dass man das so ein bisschen zusammenkriegt,
ja
dass man halt mehrere
und
Veranstaltungen an einem
mich,
Tag hat.
Ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast,
einer meiner Cousins hat vor 2 Jahren, auch vor 3 Jahren, also vor Corona,
mit unserer 100.
geheiratet. Und wir sind am Freitag angereist in ein hübsches Luxushotel außerhalb von Mumbai. Und dann hatten wir halt innerhalb kürzester Zeit 5 verschiedene Veranstaltungen an diesem Wochenende, für die ich auch jedes Mal ein extra Kleid brauchte mit ganz speziellen Maßgaben. Ne, was für eine Farbwahl, ob mit Blümchen, ob wirklich ein bisschen casual, das ist das volle Programm.
Das kenne ich ja nur von schwulen Partys, die White Party, die um ohne Party, da gehe ich nicht hin. Ist ja egal.
aber es war toll, Putin es war ganz wieder wundervoll. Genau. Oh ja, tu es, wie war das? Lebe so, dass Putin etwas dagegen hätte?
Richtig. Genau. Wie kam es denn überhaupt zu eurem Podcast? Wie ist der entstanden vor 6 Jahren?
Christoph ist schuld.
Ich fange jetzt diesmal an. Ja, ich bin schuld. Also ich wollte unbedingt einen Podcast machen. Ich habe zu der Zeit habe ich mit absoluter Hingabe einen amerikanischen Podcast gehört, der hieß His and Hers vom Sportsender ESPN. Die beiden damaligen Moderatoren Jamel und Michael, deren Nachname mir gerade mal wieder entfallen ist, die haben einen ganz tollen Podcast gemacht, wo ich unglaublich viel über afroamerikanische Kultur gelernt habe und so. Und die haben halt nie so ein spezielles Thema gehabt, sondern sind irgendwie aus dem aktuellen Anlass irgendwie über ein Studio gegangen, haben dann darüber geredet. Meistens war irgendwie der Aufhänger irgendwas mit Sport und dann ging es halt dann über das gesamte Spektrum der amerikanischen Gesellschaft dann dort.
Genau.
Und
weil
Daniela und ich
Jahr,
halt
ich
tatsächlich
sagen,
durchaus
2014,
eine ähnliche
2013
haben, was
möglicherweise
Gespräche
auch
angeht, habe ich gesagt, okay, Daniela, wir müssen
oder
Podcast machen.
Stimmt, es war wirklich lang. Und Christoph
machen
sagte,
nein,
lass doch mal einen Podcast
erst
machen.
Mal den
wir
Hammer
haben beide Literatur- und Medienwissenschaften
und
studiert.
Gesagt,
wir haben beide zu
Thema
unterschiedlichen Zeiten beim selben Radiosender gearbeitet. Wir haben auch schon Veranstaltungen organisiert, die Leselounge im Kieler Literaturhaus und sowas. Also wir wussten, die Chemie funktioniert.
Es war, glaube ich,
schon
eher
ewig.
12, also ganz
und,
ehrlich.
Da stell euch vor, zu diesem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, ich möchte aber nicht einfach einen Laber-Podcast machen. 2013, 2012 habe ich gesagt, kein Laber-Podcast.
Ich muss da jetzt kurz einhaken. Also manchmal, wenn ich euren Podcast höre, es ist wirklich so, dass ihr
ganz viel über viele Themen redet, ganz selten aber mal über Song Contest.
Das ist richtig, ach, das ist aber gemein. Ich wollte wenigstens gar nicht. Das ist für mich voll okay. Es ging ja nur darum, ein Grundthema zu haben. Warum setzen wir uns hier hin und unterhalten uns? Dass es aber ist, dass wir unseren Podcast machen, weil wir uns unterhalten wollen, das ist immer noch so, aber es gibt ein Basisthema, das ist irgendwo der ESC. Aber stell euch
schon
vor, wir
haben... Schon hauptsächlich. Also ich muss den Alkisit schon kritisieren. Ja, also.
Nicht okay.
Gemein.
Denn das ist auch deswegen für mich nicht störend, denn wir haben eine Menge Menschen zu Anfang vor allen Dingen gehabt, die sagten, ich höre euren Podcast, obwohl er sich um den ESC dreht. Denn eigentlich haben die uns gerne bei uns und gerade bei den aktuellen Ereignissen, die wir so, also es ist ja alles nicht, das ist ja alles ganz harmlos eigentlich, was bei uns gerade passiert ist im Rahmen des ESC, aber dass Menschen uns ganz liebe Nachrichten geschickt haben und sagten, es ist wirklich immer so, als wenn ich mit euch zusammen beim Kaffee sitzen würde. Oh. Und das ist genau das, was wir genau möchten.
Und mit eurer Begeisterung steckt ihr ja die Leute, die
wollten
sich überhaupt
genau
nicht für den
das
ESC
war, das
interessieren.
War, das war die Grundintention
ja,
tatsächlich.
Das passiert auf jeden Fall.
Den Podcast so zu produzieren, als wenn du quasi gerade bei einer Party in die Küche kommst und da Nerds sind Dani und ich und wir unterhalten uns über den ESC. So soll das klingen.
Das habe ich aber auch schon vor dem Podcast gemacht, muss ich sagen. So kam es ja überhaupt dazu, dass wir dieses Thema gewählt haben, denn meine Eltern haben das immer schon mit ganz, ganz vielen Menschen im Haus und sehr, sehr vielen leckeren Sachen auf dem Buffet gemacht. Kinder durften immer so lange wach bleiben, wie sie wollten, alle Kinder, die dazu gehörten. Und dann habe ich mir, als ich meine eigene Wohnung hatte, die winzig war, habe ich mir sofort Leute eingeladen, die das teilweise ironisch gemacht haben. Einige, die erstmal abgelehnt haben, weil sie sagten, auf gar keinen Fall, um dann so gegen 19 Uhr noch eine SMS zu schicken mit dürfen wir doch kommen? Wir haben festgestellt, niemand macht was mit uns, sie sind alle bei dir. Und so kam es dann, dass wir feststellten, das ist eine gemeinsame Leidenschaft von uns beiden, die zumindest zu diesem Zeitpunkt im deutschsprachigen Bereich noch nicht mit einem Podcast abgedeckt war.
Jetzt gibt es ja mehr Podcasts als Newsseiten über den Eurovision Song Contest.
Das ist voll okay.
Ja,
finde ich voll schön.
Auch so. Aber ich fand es nur witzig, weil als wir, der Alkis und ich, uns entschieden hatten, einen Podcast zu diesem Thema zu machen, wollten wir uns auch irgendwie programmatisch unterscheiden, weil dass wir eine Ergänzung sind und nicht eine Konkurrenz. Und das war so lustig, weil den ersten, den ich von euch gehört habe, sagst du, Dani, unser Podcast ist ja so, als ob ihr bei uns in der Küche stehen würdet und wir quatschen einfach über den Eurovision und ihr begleitet uns dabei. Und dann habe ich mir gedacht, super, das machen wir nicht.
Ja, perfekt. Perfekt.
Ja. Dazu kommt ja, dass Marc und ich ja ursprünglich einmal vom Printmagazin kommen. Sprich, wir sind es gewohnt, Informationen möglichst kurz aufzuarbeiten, also möglichst verständlich und kurz
darzulegen. Gelingt uns auch nicht mehr.
Eh nicht mehr, aber das war mal die Intention. Und wenn man unsere News-Rubrik sich anhört, wir halten uns da schon sehr kurz.
Wir wollen nicht zu aktuell sein, weil wir unsere Gespräche auch für die Ewigkeit quasi machen. Natürlich, wenn es um die Ukraine jetzt geht, obwohl was jetzt am Sonntag ist, kann am Dienstag in diesem Fall jetzt schon sehr veraltet sein. Wer weiß, wie es dann in Kiew aussieht. Aber uns war es immer wichtig, dass es auch eine Folge ist, die man sich auch gerne in 3, 4, 5 Jahren anhört. Das Einzige, was bei unserem Fall schade ist, nach einem Jahr muss ich die Musik entfernen.
Ach Mensch.
Aber, aber ich darf zumindest Musik spielen. Das
genau,
dürft ihr in
deswegen.
Deutschland nicht.
Ja, genau.
Ja, wir könnten das schon. Ja, ist schwierig, aber rein theoretisch könnten das schon. Es gibt ja tatsächlich einen Tarif von der GEMA zumindest,
das,
die es tatsächlich uns ermöglicht würde. Das Problem ist halt die Zweitverwertungsgesellschaft von den Verlagen, die bis heute nicht irgendwie dazu gekommen sind, mal einen Tarif für Online-Medien bereitzustellen, um das entsprechend zu machen. Das ist wirklich zum Kotzen, um es auf Deutsch zu sagen.
Hm.
Aber für uns, ich muss ganz ehrlich sagen, weil Dani gerade auch die Soundchecks angesprochen hatte im Vorgespräch.
Wir spielen Musik, ihr seid im Blind Date. Und da gibt es natürlich auch gewisse
Immer für uns eine Herausforderung ist tatsächlich den Leuten
per
Sprache klarzumachen, was geht eigentlich in den Songs los, wie sieht das aus und das zu erklären. Das ist halt tatsächlich also schon eine Herausforderung, die uns nicht gegeben wäre, wenn wir einfach spielen könnten.
Ja, dann gibt es die Kiel-Linie, man sieht es nicht, Marco, mit deinem Hintergrund.
Ja, Entschuldigung. Ja. Sag's einfach.
Den Rathausturm, die Kiel-Linie, die Hörnbrücke und den alten Botanischen Garten.
Sind das gute? Haben wir gut gewählt?
Ja.
Mhm. Ja. Genau.
Also zwei die Hörnbrücke ist bei mir gleich um die Ecke. Da kann man, also wenn man von mir aus in die Stadt geht, würde man
Sehenswürdigkeit
die Hörnbrücke gehen.
Weil jede Sehenswürdigkeit
kann ist mit einer Standnummer verknüpft. Auf die Hörn. Also auf das unterste Ende der Kielerförde.
Aber schau, das ist so
alter Botanischer Garten, das ist ja an der Kiellinie.
Ich nehme die Kiellinie.
Du nimmst die Kiellinie? Also, das ist jetzt wirklich irgendwie blöd, aber so ist es halt. Also, Christoph hat die Startnummer 1, du startest.
Ah, ich stimme die Hörnbrücke.
Und die Dani hat die Startnummer 2. Die gewinnt
nicht. Nein,
die
Hörnbrücke.
Dann nehme ich bitte den Rathausturm, Marco.
Ja, ich dachte, die Daniela nimmt das. Dann hast du 3, also wir sind wirklich in der Reihenfolge. Und ich hätte sowieso den alten Botanischen Garten genommen. Und ich bin die 4, ich darf hier abschließen. Dann würde ich vorschlagen, lieber Christoph, mit der Startnummer 1, wir wollen deinen Song hören.
Ja, du musst dich entscheiden.
Oh, super. Ich kann alle meine Alternativen jetzt schon mal wegbringen.
Grazie!
Das war schön.
Sehr italienisch.
Ich habe mich ja schon vor langer Zeit entschieden, prinzipiell. Aber dann kam halt immer so die Idee, passt das, passt das nicht?
Eine Altstimme meinst du?
Nicht eine alte Stimme. Ich glaube, Marco hat schon eine Ahnung, was es sein könnte, aus welchem Kosmos es kommen könnte.
Also für mich klang das wie eine Frau, die schon ein bisschen den Zufall mit sich gemacht hat.
Gott, wie alt ist sie? Keine Ahnung. Also ich kenn's. Das heißt, ich habe jetzt einen Startvorteil.
Ja, du hast einen Startvorteil, weil du alles aus Sanremo kennst.
Ach, du hast also auch so einen, ja.
Wollt ihr mal eine Paartherapie machen, ihr zwei, Daniela und Alke?
Da freue ich mich gerade. Warte, das kriege ich raus.
Das passt schon so, glaube ich. Ne? Das ist immer gut. Schon fürs Alter.
Also nein, das ist kein Alter.
Also ich würde sagen Altstimme, aber nicht alte Stimme.
Ja.
Ja, Altstimme auf jeden Fall auch. Also, ja.
Sehr Gianna Nannini-mäßig, oder? Mit dieser Rauheit.
Ja, hätte ich schon, ja.
Aber nicht so rotzig.
Die ist schon 40.
Nicht so rotzig, dafür schöner.
Also total in ihrer Tradition. Also wenn man sich mal ihr Oeuvre anhört, ist das bisher also, eigentlich immer so gewesen, dass sie...
Um es aufzulösen, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, lieber Christoph.
Auf diese Stimme nicht so wirklich umgeritten.
Ich kann dir gar nicht sagen, ist
das erste Lied, wo es mir auch wirklich erst aufgefallen ist, in welche... Also das ist tatsächlich so ähnlich ist wie Gianna Nannini halt. Ich finde, das passt super.
Non lo so dire.
Ich wollte ja immer früh ins Bett, deswegen habe ich das ja nie geschaut.
Ja, aber jetzt muss man wirklich eine Lanze für Noemi brechen.
Ja, Noemi ist ja nur, war das aus oder ist den diesjährigen Sanremo-Festival.
Na, du hast den Song gebracht, ja?
Aber man kann es doch auf RaiPlay doch nachgucken.
Ja, ich hätte sie höher eingeschätzt, nämlich, weil ich es wirklich auch ganz toll fand. Vor allem, es gibt ja immer diesen Cover.
Jetzt habe ich gerade den
You Make Me Feel Like a Natural Woman gesungen. Und das war einfach umwerfend.
Sie ist, also es war nicht so mega abgeschnitten.
Ja.
Also auf jeden Fall großartig.
Ich auch, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, von der werden wir noch ein bisschen was hören.
Ja, könnte ich mir auch beim ESC ganz gut vorstellen. Ne? Apropos ESC.
15. ist sie geworden. Ja, das war. Und sie musste den Abend ja eröffnen mit dem Lied. Und das war der perfekte Opener.
Wie bist du denn ESC-Fan geworden, lieber Christoph?
Also mit dem Lied, das wäre ein super ESC-Lied gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem bei mir läuft es immer noch in der Playlist rauf und runter. Also ich habe es, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit in den letzten paar Tagen ständig gehört. Oh, das ist schon lange, lange, lange her. Ich bin zwar tatsächlich noch älter als Noemi, aber nicht mehr viel.
Ja, das ist deutsch, das machen wir.
Meine Eltern haben das auf jeden Fall vorher geguckt. Jetzt nicht so mit einem großen Enthusiasmus, aber wir durften halt, was Daniel sagte, halt bis zum Schluss aufbleiben. Wir durften Cola trinken. Ich meine, wann durfte man das früher schon?
Warum nicht?
Und Chips essen.
Die Hitparade endete,
und sowas
endete um 20.15 Uhr. Das konnte
Zwiebelbrot, also, genau, ja, das war großartig. Ne? Also das war einer der wenigen Abende. Ich meine, ich durfte früher noch nicht mal die Hitparade im ZDF zu Ende gucken, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ESC ging immer. Fernsehen ist böse, das war damals noch so.
Ja, bist du dann immer dran geblieben in deiner Jugend und deinem Erwachsenenwerden? Oder?
Nee, da war schon Feierabend. Also das war, was lief denn abends doch immer in Sesamstraße oder sowas. Wenn das vorbei war, na genau, oder Landmännchen, dann ist vorbei. Dann ist auch gut und dann ab ins Bett, Schule, Kindergarten, was auch immer, fand dann irgendwie statt. Und das, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also irgendwann durfte 85? Ich dann meinen eigenen Fernseher haben. Und ich wusste natürlich, irgendwann im Frühjahr ist halt immer der ESC. Und immer wie gebannt auf die Fernsehzeitschrift schnell durchgeblättert, wann ist denn der ESC? Und zack, da kam das große Datum. Das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. Ich habe es mal irgendwann rausgefunden. Norwegen war das. Das war mein erster ESC, den ich alleine geguckt. Nee, viel später. 85 war ich. 97, genau. So, den habe ich tatsächlich aktiv alleine vor meinem eigenen Fernseher geguckt. Davor immer auch mit den Eltern, aber die haben irgendwann das Interesse verloren in den 90ern. Das ist
da habe ich
Leuten
trotzdem
passiert.
ESC geguckt.
Und ich bin aber dran geblieben. Und seit dem ESC.
Ach so, nee, bei dem war ich nicht. Ich war bei
Norwegen,
dem mit Max Mutzke.
Habe ich ihn jedes Jahr bis auf zweimal geguckt.
2004.
Einmal war ich mit Dani beim Internettreffen.
Genau.
Der jetzt
ja,
auch
aber
wieder ein
ich stand irgendwo in der Ecke und ich habe nichts gehört und Grazia hat sich wahrscheinlich irgendwo komplett blamiert, das weiß ich noch.
Ich liebe den sehr.
Ja, also
ich finde den großartig.
Bei,
stimmt,
Last,
den haben wir zusammen gesehen,
bei
genau.
Last One Laughing und er war
den habe ich auch nicht, den habe ich gesehen,
Staffel.
Genau, den habe ich auf jeden Fall gesehen.
Also,
und,
der ist plötzlich irgendwie wieder da nach 15 Jahren Abstinenz.
Naja, also er war auf der Kieler Woche zu Konzerten. Ich habe insgesamt schon 4 Konzerte von ihm gesehen. Ich habe ihn auch schon interviewt. Und er war, als wir letztes Jahr, vor 2 Jahren, in Deutschland gesagt hat, wir sind beim Junior ESC dabei, war er tatsächlich auch in der Jury.
Ich habe ihn irgendwie aus den Augen verloren. Stimmt. Jedenfalls, um eine Geschichte kurz zu Ende zu erzählen, wie das mit dem ESC ist, dann kam die große Zeit des Bloggens und daher auch mein Avatar-Name oder mein Nickname überall im Internet, Keyless Calling.
Und das habe ich noch gar nicht gedacht, ja.
Ich habe einfach dann meine Blogs mit ESC-Content gefüllt ohne Ende und darüber getwittert und meine Timeline voll gespammt und alle haben sehnsüchtig damals noch drauf gewartet, dass man endlich mal sowas...
Bist du ESC-Fan geworden?
Ich weiß nicht, wann es war. Meine Familie ist halt, also ne, meine Eltern waren ganz große Fans, mein Vater war sowieso immer ein großer Fan von neuer Musik, er mochte immer gerne derjenige sein,
und,
der die neue Musik auf Partys mitbrachte,
erzählt
gerne die Geschichte, wie er mit einem tragbaren Plattenspieler unterwegs war und seinen Freunden als erstes auf einer Party Marmorstein und Eisenbricht von Drafi Deutscher vorgespielt hat und das dann am Schluss nur noch dieses, genau, Brechen, nur noch dieser Song gespielt wurde, das hat ihn sehr stolz gemacht. Natürlich hatten wir alle ABBA-Platten und ne, also meine Eltern haben einen unterschiedlichen Musikgeschmack, aber trotzdem hat sich fast alles auch beim ESC gefunden und sie haben jede Gelegenheit genutzt, um ihre Freunde zum Feiern einzuladen. auch als dann die Kinder schon da waren. Und das war natürlich toll. Und natürlich hat mich die Musik als Kind überhaupt nicht interessiert. Aber es gab tolle Sachen auf dem Buffet. Und dieses zweimal im Jahr durften wir so lange wach bleiben, wie wir irgendwie konnten. Silvester und zum ESC.
Ja, das und, hat bei uns ist ja alles so, oder?
Und ich kann mich eigentlich auch nur daran erinnern, dass gefühlt immer Marlene Scharell die Punkte angesagt hat. Denn natürlich habe ich irgendwann schon geschlafen, denn irgendwann fällt man als Kind einfach um, wenn man die ganze Zeit rumrennt und macht und tut. Aber zur Punktevergabe hat man mich geweckt. Das war auch ein bisschen schwierig, aber dann habe ich mich gefreut, dass ich das gesehen habe. Und irgendwie haben wir das immer so ein bisschen geguckt und drauf geachtet. Denn ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Mama diesen schlimmen deutschen Vorentscheid gesehen habe, bei dem dann Leon mit Planet of Blue noch der Einäugige unter den Blinden war. Ich sag's mal ganz offen, produziert von Hanna Haller, von der ich auch mehr erwartet hätte. Das war wirklich, wirklich schlimm. Da habe ich sogar irgendwie verstanden, dass man Deutschland tatsächlich aus dem Wettbewerb geschmissen hat.
Das große deutsche Trauma.
Nee, das war voll okay. Damit hätte ich nicht antreten mögen. Und zur Kieler Woche, die ja in Kiel tatsächlich ein sehr großes Ereignis ist, gab es damals einen festen Termin. Mittwochs im RSH-Zelt ist Gildo Horn aufgetreten. Das war was ganz Besonderes für uns alle, also in meiner Bubble irgendwie. Das hat uns alle glücklich gemacht. Und als es dann hieß, Gildo Horn tritt für Deutschland an, war ich tatsächlich direkt wieder entflammt.
Ja.
Genau, die Bild-Zeitung titulierte so groß, ja, darf dieser Mann für Deutschland antreten. Und ich sagte, stimmt, ja, bitte.
Aber wer darf für Dani antreten in unserem Blind Date? Das würden wir jetzt ganz gerne rausfinden.
Ich liebe es. Wirklich, es ist großartig. Was immer
darf
es
dieser
ist,
Mann
es ist
antreten?
Mein ja, neues Lieblingslied und wahrscheinlich heißt es auch so. Es ist großartig.
Ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Das war eine deutsche Vorentscheid, den ich wahrscheinlich nicht gesehen habe.
Exakt.
Okay. Welches Jahr? Kannst du uns das schon mal verraten vielleicht?
2013.
Ah ja, da habe ich nicht geschaut, glaube ich.
Aber warum nicht?
Warum hat das nicht gewonnen, ist die Frage.
Ich war tatsächlich live dabei.
Fast jedes andere Lied in diesem Vorentscheid war besser.
Was hat Deutschland geschickt damals?
Kaskada.
Ich habe schon wieder verdrängt.
Ja.
Mit dem typischen Argument.
Ja, genau.
Mit dem typischen,
Ausland.
Mit dem typischen Argument, Kaskada hat doch im Ausland unglaublich viele Fans.
Ja.
Das muss ja gehen dann, ne?
Ja. Wie die No Angels.
Wollen wir erstmal noch ein bisschen über den Titel reden?
Lieblingssong.
Also der Text ist großartig. Es ist wirklich, man vergnügt sich von Anfang bis zum Schluss.
Und ich
aber alle
es auch
Zuschauer,
wirklich seit 2013.
Die tatsächlich was sag's anderes wollten als
sie
die
heißt
Jury.
Mia Dico mit W am Ende.
Mhm. Waren da unterschiedliche
genau,
Meinungen.
Genau, der Song ist einfach toll. Der war, ne, genau.
Ja,
sie ist halt einfach, ne, sie ist auch bis hierhin keine bekannte Künstlerin. Sie kommt, meine ich, auch aus dem Norden. Wird produziert von Philipp, also dieser Titel wurde produziert von Philipp Schwer, der hat eine Menge deutscher Künstler produziert, so Sammy Deluxe oder Tim Bensko, Ketka, Käthe, Pohlmann.
Also eher die coolere.
Genau, er
Abteilung.
Hat auch beide Alben von Finn Kliman hat er produziert. Und
Hamburg.
Das Ding ist halt auch aus seiner Feder. Und das hat überhaupt gar keine Chance gehabt bei diesem Vorentscheid, aber es hat sich halt einfach sofort in mein Herz gesetzt. Ich kann es auch nicht ständig hören, aber es ist so eins, bei dem man halt einfach durch die Wohnung tanzt. Es geht nicht anders.
Also bei mir kommt es jetzt 9 Jahre später in die Playlist.
Ja,
oh, das freut
definitiv.
Mich sehr.
Definitiv.
Weil, also nicht nur wegen dem lustigen Text, sondern es ist auch wirklich schön produziert. Der Beat ist wirklich sehr eingängig. Man hat sofort Lust mitzuwippen, mitzushaken. Und er hat auch diese Momente, er ist nie langweilig.
Es gibt zum Ende hin gibt es so einen Moment, wo ich dann denke, so jetzt könnte er eigentlich schon zu Ende sein, dann kommt noch ein bisschen was, aber das ist nicht so schlimm.
Jawohl.
Bitte. Ach Gott.
Ja,
ich
habe die Lower Decks noch gar nicht geschaut. Siehst du?
Oh, das tun, das ist total süß.
Okay. Ich möchte ganz kurz abnörden, weil mir
die Daniel
ist mir wieder aufgefallen, ja auch, als ich Star Trek Lower Decks gesehen habe. Sie ist nämlich die deutsche Synchronstimme von Anson Barnes.
Ist es Zufall, dass in einem Zoom-Meeting mit 4 Personen 3 bei den Grünen aktiv sind?
Ah, das lohnt sich.
Eigentlich ja das nur 2, ich bin ja jetzt nicht mehr so aktiv. Ja, aber der Alkis war ja Bezirksrat der Grünen im 4. Wiener Gemeindebezirk. Ich bin ja immer noch im Parlament für die Grünen. Und du bist in der Kieler Lokalpolitik für die Grünen. Ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass die Eurovision besonders mögen. Es ist schon ein bisschen, der Spirit hat schon ein bisschen eine gewisse Verwandtschaft, sage ich mal. Oder?
Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Also Christoph und ich haben uns kennengelernt 2003, 2004 auf einer Online-Politik-Plattform. Das heißt, wir sind auch, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass wir auch noch in der gleichen Stadt wohnen und haben uns dann bei diesen dazugehörigen Stammtischen getroffen und uns einfach gut verstanden, weil wir beide sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr eigen sind, wenn es um unsere Argumentation geht und darauf auf dem Standpunkt festzuhalten und so. Das finde ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt, bei Menschen. Wir haben uns auch schon sehr, sehr viel gezofft zwischendurch, aber auf eine Art, dass wir respektieren, dass der andere das anders sieht. Und das ist bei den Grünen, habe ich das Gefühl, ähnlich. Ich kann sagen, was ich denke. Ich kann sagen, was ich dazu meine. Und ich kann mich aber auch Mehrheitsentscheidungen beugen dann. Solange ich weiß, ich darf meine Meinung dazu aussagen im Kreis irgendwie. Und unsere Sitzungen sind immer öffentlich. Das heißt, im Zweifelsfall könnte die Lokalzeitung, das hat sie nur noch nicht geschnallt, auch einfach vorbeikommen und zuhören. Aber das ist etwas, womit ich mich gut fühle. Wir haben noch nie eine Entscheidung getroffen, hinter der ich nicht stand. Es gab Entscheidungen, die ich vielleicht, wo ich das anders sehe und anders getan hätte, aber trotzdem verstanden habe, dass es halt irgendwie um Kiel geht und ich eventuell das einfach anders sehe, entweder weil ich weniger Ahnung habe oder weil ich halt einfach eine andere Meinung dazu habe. Aber ich finde gut, dass ich das bei uns immer äußern kann. Also das kann ich sowohl für Kiel, für die Ratsfraktion sagen, als auch für den Kreisverband in Kiel, als auch bisher fast immer für den Landesverband. Und viel weiter habe ich mich bisher tatsächlich auch noch nicht bewegt. Ich mag das Kleine.
Ich war ja 2007 in Kiel und habe die Grünen dort getroffen mit dem damaligen Parteichef, ohne zu wissen, dass der irgendwann mal Bundespräsident werden würde unseres Landes. Nämlich mit Alexander Van der Bellen war ich in Kiel. Da warst du, glaube ich, noch nicht. Kennengelernt auf jeden Fall.
Nein, ich habe tatsächlich, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich Mitglied einer Partei werden sollte, weil das in Online-Diskussionen, wir sind beide, Christoph und ich beide, mit einer Menge Menschen befreundet, die in der Politik tätig sind und in irgendeiner Form in unterschiedlichen demokratischen Parteien. Und ich mochte dieses Argument nicht aus der Abteilung von, das ist ja klar, dass du das sagen musst, das ist ja deine Partei. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass sie dieses Argument nicht benutzen konnten. Weil wenn immer ist so, ihr macht das so. Ich sagte, wer? Wir, die Wähler oder was? Ne? Ja, und das war wirklich ein großer Spaß. Aber irgendwann, als ich gesehen habe, es gibt etwas, wo ich mich engagieren kann, und ich hatte auch einfach so dieses Bauchgefühl, nach der vorletzten quasi jetzt Bundestagswahl hatte ich den Eindruck, dass die Grünen sich wirklich Mühe gegeben haben, in Deutschland Mitglied der Regierung zu werden und an der richtigen Stelle Abstriche zu machen in einer Koalitionsverhandlung. Es hat dann nicht geklappt, wegen Liberalen, dass ich halt einfach mal Mitglied geworden bin, um zu zeigen, so Mensch, das unterschreibe ich so, ich werde Mitglied. Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, dass es einen Bereich im Kommunalen gibt, nämlich Sport und so den Bereich Fahrradfahrende, zu Fuß gehende und Fährverkehr, wo ich mich gerne einbringen würde und auch einbringen kann. Und erst da habe ich angefangen, so ein bisschen Politik zu betreiben und bin ruckzuck gewählt worden.
Ja, aber davon lebt ja Demokratie, dass Menschen sich einfach ein bisschen einmischen und Ideen einbringen auch. Wofür bist du denn zuständig eigentlich? Hast du eine Sprecherinnenrolle?
Ja, ich bin sportpolitische Sprecherin und ich bin die Sprecherin für den Fahrradverkehr.
Sehr gut.
Wunderbar.
Und ich liebe mein Auto.
Auch das ist für viele ja, glaube ich, relativ schwer verständlich, dass man grün sein kann und trotzdem ein Auto benutzt.
Für mich zum Beispiel.
Ja. Es ist nicht mal mein Auto, ich benutze das mit von Alex, aber es steht auf einem bezahlten Parkplatz, es nimmt keinen Raum im Straßenverkehr ein, davon halte ich nämlich gar nichts. Und es ist halt auch die Wahl, wenn ich was Schweres transportieren will, wenn ich halt einfach gar keine Lust habe, 3 Stunden im Zug zu sitzen oder sowas. Genau, also wenn ich 3 Stunden im Zug sitzen würde, aber 40 Minuten Auto fahre, ganz ehrlich, dann fahre ich mit dem Auto. Dann versuche ich natürlich Dinge zu verbinden, so Büchereibücher wegbringen und sowas alles. Aber ich bin da nicht sklavisch, was das angeht. Ich habe eine Breite an Verkehrsmitteln, die ich nutzen kann und ich entscheide mich immer für das, was am gemütlichsten, bequemsten gerade ist.
Ich habe noch eine Frage, aber erinnert mich, weil ich finde, es ist Zeit für einen Song und der Alex ist dran.
Ah, ich bin dran.
Ja,
ich bin dran. Okay.
Würde ich auch sagen.
Aber es ist vor allem aus Großbritannien. Es ist nämlich das britische Lied 1998, Imani, Where Are You Now? Aber wer hat
zweiter
das gesungen?
Zweiter Platz, dritter Platz?
Genau, zweiter Platz. Aber wer hat das gesungen? Genau, das ist ja die Frage.
Ist auf jeden
ich habe es tatsächlich jahrelang auf der Platte gehabt, das Lied. letztens mal wieder irgendwie.
Na, lass es doch raten, verrat doch noch
nichts. Ich habe es shazamt und ich habe es nicht gefunden.
Oh,
aber es könnte ja Ida Pekkan sein, zum Beispiel.
Nein. Das ist viel zu naheliegend.
Okay. Das ist nicht eine Eurovision Artist.
Im weitesten Sinne schon.
Im weitesten Sinne?
Mhm.
Die interessante Frage wäre ja, ist es ein Cover, was ziemlich direkt im Anschluss produziert worden ist oder eher gut?
Ich hatte an Setup gedacht oder so.
Genau, im Anschluss produziert worden.
War das live?
Nein. Es gibt eine 12-Inch-Version, die ich euch vorenthalten habe, die wirklich viel besser klingt.
Danke.
Die wäre dann 6 Minuten lang. Das wäre dann ein bisschen sehr lang.
Ich frage mich ja nur, ob du uns das vorspielst, weil vielleicht diese Sängerin jetzt gerade aktuell in der Politik keine Rolle spielt.
Nein, tut sie nicht. Oh, nein, ist es auch nicht Sezen Aksu.
Okay, du hast sofort erraten, worauf ich hinaus.
Nein, ich liebe Sezen Aksu und die hat mit dem Song Contest so gar nichts am Hut. Vielleicht hat sie vielleicht mal was geschrieben, aber ich glaube eher nicht.
Eben.
Ich werde euch, glaube ich, aufklären müssen.
Ja, bitte.
Ja, bitte.
Ja. Es ist eine Sängerin, die eigentlich in erster Linie als Schauspielerin bekannt ist. Es ist Meltem Jumbul, also mit C geschrieben. Jumbul, keine Ahnung, wie man es jetzt genau ausspricht. Und bekannt geworden ist sie in Song Contest Kreisen. A, durch diese Coverversion. Das ist eine von den wenigen Liedern, die sie aufgenommen hat. Und B, als Moderatorin in Istanbul.
Ach.
Ah.
Und sie war aber auch durchaus in Hollywood-Filmen dabei. Sie hat bei den Golden Globes anmoderiert. Also sie ist schon ein bisschen bekannt in der Türkei.
Dieser Song Contest 2004, der verfolgt uns hier, gell, in dieser Episode.
Ja, deswegen passte das auch diesmal ganz wunderbar dazu, nachdem Ruslana bei diesem Istanbuler Song Contest gewonnen hat. Das war schon.
Ja, kann ich auch sagen.
Das war auch der erste Song Contest mit Semifinale.
Ja, das stimmt. Mit einem. Ja.
Mit einem Semifinale damals. Genau.
Ich habe noch eine Frage an Dani. Die lag mir, die wollte ich vorhin schon
oder
fragen.
Oder Dani, 2004 war sowieso ein
Dani, du hast ja, Teil deiner Familie ist ja indisch.
Ja, meine Mama.
Deine Mama. Und du hast also auch eine Verwandtschaft in Indien.
Ja? Sehr viel, ja.
Konntest du sie konvertieren zu Eurovision-Fans? Weil die kennen das ja wahrscheinlich gar nicht.
Christoph nickt schon so schön. Ja, also tatsächlich ein paar, also die sind ja, die leben ja mit Musik. Das ist ja ein ganz anderes Leben, dadurch, dass diese ganzen Bollywood-Geschichten halt viel, viel präsenter sind. Das heißt, sogar junge Männer haben halt einfach einen Kanal mit Bollywood-Tanzclips einfach zum Einschlafen am Fernseher laufen und sowas in der Art. Also da gibt es keine Berührungsängste mit, das ist cool oder uncool. Das ist einfach Teil der Kultur auch,
aber
dass junge
zum
Menschen
Einschlafen.
Halt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder?
Es gibt wunderbare indische Balladen.
Auch das. Aber es geht, in dem Fall meinte ich jetzt vor allen Dingen diese Populärmusik, die meistens aus Filmen stammte, gerade so in den 90ern und 2000ern. Das ändert sich auch teilweise. Und natürlich kennen die auch westliche Musik und westliches Fernsehen und so weiter. Und das ist halt einfach auch da wieder so ein weiteres Ereignis, das man irgendwie feiern kann. Ein paar meiner Verwandten kennen das. Und einer meiner Cousins hat sich entschieden, meiner Mutter nachzufolgen und sozusagen ein bisschen durch die Welt zu ziehen und lebt jetzt seit bestimmt 2,5 Jahren in Deutschland. Hat in Neu-Ulm angefangen zu studieren, ging dann nochmal nach London. Dann kam die Situation, die wir so hatten jetzt die letzten Jahre und noch haben. Und da hieß es, dann soll er doch zu meiner Mama nach Preetz in Schleswig-Holstein kommen. Und dort stellte ich dann fest, als er dann zu mir nach Kiel regelmäßig kam, dass er durch seine Freunde in London und viele andere Verwandte, die halt in London leben, auch schon Kontakt zum Eurovision Song Contest hatte und ich ihn gar nicht bekehren brauchte. Er jetzt aber voll drin steckt im Thema und ebenfalls Freunde ansteckt, sogar auch deutsche Freunde ansteckt, die damit noch nicht so drin sind. Also es wird sich verbreiten, da bin ich mir sehr sicher.
Cool, einfach nur cool.
Ja, super. Aber Alkis, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du hast im Vorfeld gesagt, dein Song wäre von Dani beeinflusst worden.
Ja.
Und das hätten wir gerne jetzt aufgeklärt.
Stimmt. Das war in irgendeiner Sendung habt ihr über auftretende Eurovision-Stars mal geredet und da fiel Imani und du wusstest nicht, wer das ist. Dann hast du dir das angeschaut und hast gesagt, ach nee, das ist nichts für mich.
Das stimmt. Ich finde es tatsächlich, auch jetzt gerade war das so ein bisschen ein, das ist hübsch gesungen, das ist auch eine hübsche Melodie, aber es gibt viele Songs, die mich so nach ungefähr 1,20 verlieren und das wäre in diesem Fall tatsächlich auch so gewesen.
Wir hören eure Songchecks, wir kennen dieses Argument.
Aber tatsächlich ist es auch bei dem Song so, nach 2 Minuten dachten wir, da waren wir schon.
Exakt.
Ich wusste, dass Dani das sagen würde. Es so, ja, nach, ja, ich habe auf die Uhr geguckt, nach 1,20 war ich raus.
Richtig. Genau. Es passiert. Genau.
Man muss ja auch bei Songs, die Bewertung, die wir im Songcheck vornehmen, ist ja nicht, oh, das ist ein Song, den ich bei mir laufen
aber
lasse.
Aber ich fand es trotzdem ganz hübsch.
Auch aber
als zum Schluss halt
diese die Songs
männliche
Stimme, wenn mit reinkam, ob Menschen, die den zum ersten Mal hören, dann auch gebannt am Fernseher bleiben und gegebenenfalls dafür abstimmen werden.
Das passiert noch was.
Oder ob sie die Gelegenheit nutzen und sagen, oh Mann, ich muss Bier holen, ich muss Bier wegbringen, ich muss Chips auffüllen oder ähnliches. Und dahin geht. Deswegen kann ein Song total schön sein, wie, was weiß ich, von Bar 7 oder wie er heißt, der Klischee-Love-Song aus Dänemark oder so, die machen viel Spaß, das ist gar keine Frage, die mag ich. Aber ich hätte dem niemals Siegchancen gegeben, das sind ja 2 unterschiedliche Ebenen für mich. Ich mochte, ich mag den auch bis heute. Okay.
Also nee.
Nee.
Klischee-Love-Song.
Der ist so ein bisschen wie der 2. Song von Alexander Rybak.
Auch, also nee.
Genau.
Man kann bei sich selbst klauen und das funktioniert.
Ich fand ihn damals, glaube ich, richtig gut.
Ja. Also ich meine, glaube, jetzt sollten wir dem armen Marco, nachdem er jetzt schon 3 Songs über sich ergehen hat lassen, die Chance geben, seinen Song zu präsentieren.
Und das ist jetzt.
Nein, ich finde es so lustig. Ich sage euch jetzt, was ich erwartet habe. Ich habe mir erwartet von Christoph, weil ich höre ja eure Podcasts und ich kenne ja eure Vorlieben. Und von Christoph hatte ich sowieso, er ist mein Sanremo-Bruder. Ja, also,
ja.
Da hatte ich, Bruder. Er hat geliefert, was ich erwartet habe. Ich muss ja sagen, von der Dani hatte ich erwartet, ich dachte mir nur, wer von den Zweien kommt, Amir oder Francesco Gabbani?
Francesco Gabbani ist auf der Liste mit Vici Versa, tatsächlich.
Siehst du.
Aber ich habe auch noch ein paar andere sehr, sehr schöne dabei. Aber ich wollte etwas mitbringen, was ihr höchstwahrscheinlich noch nicht hattet und etwas, was ich halt wirklich schon sehr, sehr lange liebe. Und deswegen wurde es dann der Lieblingssong.
Jetzt kommt meiner. Viel Spaß. Allora.
Warum verwundert mich das mit der italienischen Sprache jetzt nicht?
Tja, da könnte Christoph irgendwie ein bisschen Grund sein. Ja.
Und man sah ihm auch, das ist das Schöne an dieser Videoaufnahme jetzt gerade mit uns, man sah ihn auch grübeln. Ich habe ihm alle Stadien des Grübelns angesehen.
Ich habe das irgendwo gehört.
Es gibt 2 Eurovision-Bezüge.
Also Nelle Blode, Dieter de Blode war ja wohl der Erste.
Gehe ich mal von aus, ja.
Und der Interpret?
Ja.
Es sind 3.
Ich habe das noch nicht vor allzu langer Zeit gehört und mir fällt der Name nicht ein.
Also wir können schon mal davon ausgehen, Mahmoud war es nicht.
Nein. Also vielleicht zum Ersten, weil das schon ja, erraten
ein Rapper
wurde.
Dabei und
der Song heißt, nein, soll ich es schon verraten?
Ja.
La Canzona Nostra, also unser
ist es
Lied. Es ist ein romantisches Lied. Das heißt, aber das ist doch unser Lied, Nel Blu,
war
die Pinto di Blu.
Fern.
Und das finde ich so schön, das ist nämlich dieser Eurovision-Bezug. Es ist ein Song über einen Eurovision-Song und das finde ich einfach schon mal grandios einfach.
Auf jeden Fall. Und der Song an sich hat mir auch sehr gut gefallen. Ne, passiert regelmäßig was, nicht so häufig, ne, abwechslungsreich. Ich mochte den. Doch,
ja, ich mag jetzt so, wenn die Leute immer ihre, sage ich jetzt mal, Hilfsmittel brauchen, um die hohen Töne zu erreichen, finde ich das immer störend. Das darf nur Cher.
Und dass die Stimme doppeln, das darf nur Madonna und auch nur früher, nicht mehr heute. Das, kommen wir doch lieber zurück zu unserem Beitrag hier.
Ja, genau. La Canzone Nostra war mein, also in meinen Jahrescharts, ich lasse mein MP3-Player, also mein Musikplayer
nicht mal
immer
die.
Zählen.
Nicht mal
und das
die.
War tatsächlich mit Sitte Buone, mein meistgehörter Song 2021, war in Italien ein Nummer 1-Hit. Zu Beginn des Jahres. Er wurde zu Beginn der Pandemie von 3 Musikern gemeinsam aufgenommen, teilweise auch in der Entfernung, dann haben sie sich dann doch mal getroffen. Und zwar einer, und deswegen wollte ihn schon mal bei einem Blind Date spielen, weil es eben um Nel Blu di Pinto di Blu geht. Nur mittlerweile ist einer der Sänger tatsächlich an Eurovision Song Contest Teilnehmer, nämlich des kommenden Eurovisions. Es ist nämlich Blanco, der mit der Hauptstimme gemeinsam mit dem Produzenten Mace, den ich großartig finde, also sein Album kann ich nur empfehlen, nicht zu verwechseln mit einem Deutschrapper, der auch Mace heißt, und den anderen Rapper Salmo, der diese ganz tiefe Stimme da hineinbringt.
Blanco. Also Mace ist vermutlich mal der mit dem Vocoder.
Ah, das ist Blanco.
Das ist Blanco?
Oh.
Ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der das schafft. Ja? Auch ohne. Ja. Diodato? Nein, letztes Jahr.
Den habe ich.
Fedez.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ein Stilmittel in Italien.
Ja, es ist halt seit
wie heißt Daft Punk der letztes Jahr angetreten ist? Nein. Mit Francesca Michelin.
Binetta auch erzählen kann.
Der macht das einfach als Stilmittel. Das gehört
das war mein Beitrag
dazu.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Das für die wirklich
ich glaube, da wäre für Eurovision genial
diese Vocoder-Stimme
irgendwann mal.
Ja. Weiß man nicht. Ja, vielleicht.
Damit kannst du nur beim ESC nichts werden.
Anyway, wir haben etwas sehr Berüchtigtes am Ende immer.
Mhm.
Ja, ist das schlimm?
Super geil.
Ja, das machen wir dann, wenn die Zuschauer weg sind und Zuhörer
aber
weg sind.
Und sollten wir uns nicht noch irgendeine ESC-Anekdote ausdenken?
Ja, das kommt jetzt. Das
Ach so,
kommt
Entschuldigung,
jetzt.
Entschuldigung.
Ja. Unsere Fragen so am Schluss.
Genau. Sind wir schon am Ende?
Berühmten
Fragen. Ich wollte eigentlich jetzt noch schön 2 Stunden mit Marco über Sanremo abhören.
Beiträge aus dem Jahr 2021 ist denn noch auf eurer Playlist?
Dani.
Okay. Es ist viel schwer. Es ist viel wirklich schwer. Es sind nicht so viele aus dem letzten Jahr, habe ich festgestellt, als aus vorigen Jahren, aber Goa. Schum.
Ja. Wir bleiben in der Ukraine.
Immer. Mhm. Ja, und da habe ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht dran gedacht. Aber ja, genau.
Dani.
Ja, nein, einen.
Einen.
Den einen. Sidi Björn.
Ja. Welche Lieblingsanekdote oder Lieblingserinnerungen an den ESC hast du denn, Christoph? Ja?
Soll ich sie alle aufzählen? City Buroni. Ja, der ist einfach, läuft auch immer noch super
okay,
lang.
Okay, dann erzählt gemeinsam. Das ist eine gemeinsame Anekdote. Wunderbar.
Meine Lieblingsanekdote, das ist der Sieg von Lena. Wir waren bei einer Freundin. Dani ist jetzt schon völlig entsetzt, weil wahrscheinlich dasselbe
ich
ist, aber wir haben es ja gemeinsam
auch.
Erlebt.
Ich wusste, das wird Top Ten. Ich war mir sehr sicher, ich übernehme mal kurz einen Schatz.
Wir waren bei einer gemeinsamen Freundin auf dem Sofa. Normalerweise
waren diese Partys immer bei mir, aber so langsam sagten Freunde, auch Mann, wäre ja auch schön mal bei mir oder bei mir. Und dann habe ich gesagt, ja klar, muss ich die Bude nicht aufräumen, sehr schön. Und ich war mir ja so sicher. Und deswegen habe ich mal in den Schnapsschrank geguckt, in dem sich ja über die Zeit von Partys, wenn Menschen halt als Mitbringsel ein Getränk mitbringen, diverse angebrochene Schnaps- und Likörflaschen angefunden haben, die ich alle in so ein hübsches kleines Einkaufskörbchen gepackt habe oder ein etwas größeres Einkaufskörbchen gepackt habe. Teilweise auch Flaschen, wo ich dachte, ich weiß nicht mal, was das ist. Es ist noch geschlossen. Ich packe das einfach alles da rein. Denn ich hatte ein sehr gutes Gefühl, denn im Vorentscheid, also eigentlich war mir Lena schon fast über und auch der Song. Ich hatte eigentlich, die war überall in Deutschland, ich hatte die Nase fast schon voll, aber ich konnte mich sehr gut an diesen Moment erinnern, als sie bei Stefan Raab auf die Bühne getreten ist und angefangen hat zu singen und mein Herz so einen kleinen Hüpfer gemacht hat und ich wusste, du bist es. Und ich wollte mir das gerne bewahren, obwohl ich, wie gesagt, schon ein bisschen genervt war. Weil ich dachte, das passiert den Millionen Menschen am Bildschirm vielleicht auch. Also es könnte sein, dass Deutschland nach langen Jahren, außer Michel, des Darbens, doch tatsächlich weiter oben mitspielen könnte und auch viel weiter oben. Vielleicht sogar Top 5. Und ich dachte mir, nimmst du mal Schnaps mit.
Ich hatte halt das Gefühl. Punkte und wir dachten uns so langsam geht der Alkohol zu neigen. Wir trinken jetzt nur noch bei 10 und 12 Punkten. Oder bei 8 und 10 und 12 Punkten.
Oh Mann.
Und dann, wir trinken jetzt nur noch bei 12 Punkten.
Ich möchte dazu sagen, mir ging es nicht so elend am nächsten Tag, wie ich dachte. Weil da war viel Zuckerzeug dabei. Ich bin eher so aus der Likörabteilung als aus dem harten Schnaps irgendwie. Und ich war irgendwie noch total euphorisch. Also ja, mein Kopf war leicht, mein ganzer Körper fühlte sich ein bisschen matt. Aber es war, ja, er ist der Host, das ist das Wichtigste. genau, das ist so das Ding gewesen. Also das war eine richtig schöne Veranstaltung. Also es war ein schöner Abend, das hat gut getan. Sie wussten es. 10.
Marco ist weg. Ja. Da ist er wieder.
Ich kann das so nur bestätigen.
Auch der ganze ESC 2010.
Ich kann euch bestätigen, wir waren vor Ort.
War toll. Ich fand den Intervall, ich war grandios.
Keinen Zweifel, dass Deutschland das gewinnt.
Auch die Halbfinale waren toll. Alexander Rüber kam richtig gut dabei, rüber.
Keine Frage, aber es wäre schon eine große Überraschung gewesen, wenn
Lena
das nicht abgeholt
hätte. Und ich bin wirklich sehr selig nach Hause gegangen, das weiß ich noch.
Das war für uns
sehr
selig. Eine relativ klare Sache.
Wir haben ja zu diesem Zeitpunkt, waren wir noch nicht so?
Ja.
Wir waren aber auch völlig fokussiert, ne? Und wir waren zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht so stark verstrickt. Wir wussten, dass es Halbfinals gibt. Wir haben die auch gerne geguckt. Und es war deswegen auch in Deutschland was Besonderes, weil
die
Stefan Raab uns dieses Gefühl von Eurovision Song Contest halt im Fernsehen rübergebracht hat. Das, was ich heute auch immer noch in jedem gefühlt jeder dritten, vierten Podcast-Aufnahme sage, nämlich dieses, das Besondere ist eigentlich, dass KünstlerInnen 2 Wochen lang oder länger zusammen sind, Musik machen und uns an diesen 3 Abenden halt so ein bisschen über den Fernseher teilhaben lassen an dem, was sie da hoffentlich gerade erleben. Dieses Gefühl, dieses zu verstehen, habe ich tatsächlich durch die Übertragungen von Stefan Raab, dass die halt immer mal wieder irgendwo unter die Kulissen sind und sagten, ach ja, guck mal, hier in dem Raum jammen gerade die und die und die Künstler zusammen und guck mal, Lena und Alexander Rüback sind hier jetzt gerade unterwegs und machen irgendwas und so. Und das kannten wir alles nicht, weil wir das ja immer noch nur als KonsumentInnen genossen haben. Und da habe ich zum ersten Mal für mich festgestellt, wow, was für eine großartige Veranstaltung das im Ganzen eigentlich ist.
Ja. Natürlich, und zwar, welcher Song Contest-Beitrag ist denn euer Lieblingsbeitrag aller Zeiten? Daniela, du musst dich entscheiden.
Ich schon. Ich muss das wirklich, denn ich bin erstmal in die Tiefe gegangen. Ich war in den 70ern und 80ern, weil das halt bei uns zu Hause sehr viel gelaufen ist, die Musik. Und da, ne, solche Geschichten wie ein Lied kann eine Brücke sein oder What's Another Year oder ne, Katja Epstein und Johnny Blue von Lena Valaitis kann ich euch aus dem Stand vorsingen. Das ist es alles nicht. Das ist es alles nicht geworden und auch aus dem neuen Jahrzehnt. Und dann habe ich, wie Marco das gerade sagte, ich habe einfach mal geguckt, was läuft denn bei mir ständig? Und jetzt ist es gar keine Überraschung mehr. Denn was bei mir läuft, auch wenn der Song vielleicht nicht so gut ist wie viele andere, aber ich liebe ihn einfach heiß und ähnlich und es ist Amir. Es ist so. Für alle anderen war das wahrscheinlich schon total klar, für mich bis vor einer halben Stunde noch nicht. Ich habe mich gerade eben entschieden, also eine halbe Stunde vor Aufzeichnungsbeginn.
Ja.
Ich mag diese und ich, ja. Ich kenne halt eine Menge Franzosen, die sich wirklich weigern, Englisch zu sprechen. Die sprechen lieber bruchstückhaftes Deutsch mit mir anstatt Englisch. Und dass da wirklich die Franzosen einen Song schicken mit englischen Songanteilen, da habe ich einige Köpfe in meinem, ne, habe ich Qualmen sehen vor meinem inneren Auge. Und das macht es noch ein bisschen besser. Er ist einfach wunderschön. Das Video ist total schön. Ich liebe das einfach. Oh ja. Bitte. Ja, natürlich, klar.
Ja.
Ja.
Johnny Logan, hold me now. Ende der Diskussion.
Manga war ja, ich liebte es.
Für mich ist und bleibt Johnny Logan einfach auch der größte aller Zeiten, was den ESC angeht. Ja. Das ist auch der erste gewesen, wo ich so richtig Kontakt auch zum ESC irgendwie hatte. Also obwohl ich den ESC, glaube ich, nie live gesehen habe. Derzeit, glaube ich, waren wir in den USA. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das war für mich einfach so, das ist für mich so der ESC-Song. Es ist eine Ballade, aber trotzdem irgendwie cool. Der Typ sieht gut aus. Ja. Weißt du?
Molit war? So.
Im Moment, ich habe so viele Balladen gehört. Ich habe auch gerade angesichts der momentanen Situation einfach keinen Bock auf Balladen.
Wir nehmen die sind richtig gut. Runde.
So, ich meine, ich sag nur Coraline, ne? Klammer zu. Molly war, ja, gehört auch dazu. Aber ich sag, Hold Me Now ist einfach.
Merci, Cherie. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Marco, hast du uns denn etwas mitgebracht?
Moin.
Eine Frage haben wir noch.
Oh.
Servus.
Ja. Nee. Aber welcher ist es?
Amir.
Ah. Er ist ja auch ein guter Song und ich fand, er war auch ein wahnsinnig sympathischer Kerl in Stockholm. Und für alle, die sich jetzt nicht mehr an den Songtitel erinnern können, Je cherche. Genau. Christoph. Passt. Magst du noch irgendwie begründen oder einfach den Song, der dir am meisten am Herzen liegt? Ich finde es nur lustig, dass der größte Balladenphobiker eine Ballade nimmt. Ja? Ja, passt schon. Ja. Wunderbar. Hast du völlig gut ausgewählt, ja. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, ne? Was denn?
Ja. Es ist, glaube ich, nicht passiert.
Ja, und zwar Christoph und Dane sind auch immer noch da. Hallo, hallo. Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht und wir müssen aber sehr, sehr, sehr weit in die Geschichte zurückgehen.
Also stelle ich mir das Jahr Ganze sozusagen wie
2022.
So Bullshit-Scoreboard.
So jung waren wir noch nie.
Oder ein Trinkspiel.
Und zwar, deswegen wollte ich aus Christoph meinen Sanremo Bro. Ja,
den wollte ich nämlich einfach also das zuhören. War echt krass.
In Italien ist etwas aufgetaucht, das durchaus Zukunft haben könnte in ganz, ganz vielen Fernsehshows. Und zwar auch also, im Sinne der Gamification.
Was ich lustig fand, ist, dass die Künstler tatsächlich diese Herausforderung einfach auch
angenommen haben. Das ist ohnehin schon ein Wettbewerb, das ist ohnehin schon ein Spiel.
Unglaublich. Vor allen Dingen Amadeus erstmal so
herzlich
groß.
Aber es gab parallel ein weiteres Spiel, das online gespielt.
Papa Lida, plötzlich viel. Kannst du das mal kurz sagen?
Und ich habe dann mir das im Internet angeschaut, konnte ich den italienischen Seiten manches nicht verstehen, habe dann den Raphael Mayer von sanremofestival.de gefragt. Der hat gesagt, ah, super Idee, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, ich mache einen Blogbeitrag.
Die hatten keine Ahnung.
Das ist sozusagen gemeinsam entstanden. Wir sind schon fast eine Redaktion sozusagen.
Herrlich.
Entstanden ist das Ganze tatsächlich, das wusste ich, aus dem Sport. Es gab beim Sport schon länger, das nennt sich Fantasy Sports, dass man bei Spielen schon Wetten abschließt, welche Zeit werden Tore geschossen, wer wird ausgewechselt, wer fällt um oder so, ja. Wow. Und dann unterschiedliche Punkte, am Schluss gewinnt jemand.
Ja.
Und man bildet so virtuelle Teams und ein Sportler führt dieses Team dann an, sozusagen. Und 2019 haben sich Sanremo-Fans in der Marke.
Das gab es, glaube ich, noch nie, dass jeder Abend
haben die Föderation Italiana Fanta Sanremo gegründet. Das gab es noch nie. 2019.
Das ist unglaublich.
Und 2020 in ganz kleinem Rahmen dieses Spiel gespielt mit Sanremo, Künstlerinnen und Künstlern.
Oh, oh.
2020 wurde das dann schon größer, da haben sich schon 50.000
Und ich würde mir wünschen, dass das
und jetzt 2022 war das ein Riesending und das Spiel begleitete während des ganzen fünf Tage ununterbrochen den ganzen Festival. 500.000 Teams wurden gebildet.
Ich finde in meinem Leben nicht statt.
Indem man zum Beispiel, wenn man sagt, un saluto a Zia Maria, Mara, Entschuldigung, an die Tante Mara, da ist Mara Venier gemeint, eine berühmte Moderatorin.
Ja. Da hat man für sich das schon Team wieder verwendet.
Mit dem Teamleader dieses Künstlers dann sofort Punkte getragen. Gewonnen. Man konnte auch Punkte verlieren, wenn man zum Beispiel auf der Treppe stürzt.
Ich habe einmal zu einem Deutschlandspiel wegen einer Covid-Infektion.
Oh ja.
Dann hätte man gleich 100, also Disqualifikation sind minus 100 Punkte. Und ganz viele Punkte gab es auch für, wenn man sich von der Polizei verfolgen lässt.
Bei uns hat es sogar von der Polizei verfolgt, dass sie von der Polizei verfolgt wurde. Das ist ja auch das Besondere in diesen Zeiten, in all dem, was passiert, dass man zwischendurch mal etwas tut, was gar nichts damit zu tun hat, um sich mal ein bisschen abzulenken, den Kopf frei zu bekommen und wirklich zu sagen, hey, wir sind uns dessen bewusst.
Ja.
Wir wollen hier nichts verharmlosen, aber man braucht zwischendurch mal eine kleine Pause.
Ich hätte auch kein Problem, wieder nach Wien zu fahren.
Ja.
Oder beides.
Ja, die sagen plötzlich Papalina die ganze Zeit.
Wir haben ja auch ein Konzert besucht, hoffen wir beide, nicht wahr? Exakt.
Und, oder der eine hängt ihm ein AC Milan-Schal um den Hals. Ja.
Merci,
ja, genau.
Sherry.
Klass.
Nein, es wurde sogar getragen teilweise von Sky Italia, also von einem Bezahlfernseher, die nichts mit der Rai zu tun haben, aber die Rai ist extrem glücklich, weil diese hohen Einschaltquoten bei 500.000 Leute
Das könnte schon bedeuten, dass das ein zusätzlicher Gamification-Faktor ist, dass sehr, sehr viele Leute sich dann Sanremo wirklich alle 5 Nächte komplett durch anschauen, pausenlos, ja, bloß kein Bier holen geht oder nur, wenn Werbung läuft, weil es könnte ja Punkte kommen, es könnte was passieren. Und das hat tatsächlich, also die Einschaltquoten waren ja auf Rekordniveau dieses Jahr. Und ja, und sie haben das auch schon gemacht, dieselbe italienische Gruppe, und haben das Fanta Eurovision genannt. Sie haben das in Rotterdam gemacht und es ist schon Fanta Eurovision 2022 für Turin geplant. Und wir können mal gespannt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das à la longue auch wirklich durchsetzt als begleitende Musik bei so einer Show. Und ich finde das auch lustig, wenn die dann, also ich finde das auch wunderbar und ich glaube, dass es auch neue, junge Leute auch bindet an so einem Format, das so alt ist. Ja, also ja, die Paillettenhütte. Meine Lieben, wir tragen ja dieses Mal eine ukrainische Fahne, auch in der Vorschau dieser Episode. Das war uns wichtig. Also es gibt Fahnen, die kann man gerne hochhalten. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr bei uns gewesen seid. Vielleicht in Turin? Okay. Okay. Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns mal in Kiel, vielleicht sehen wir uns auch mal in Wien. Jetzt war sie zumindest mal virtuell in Wien zu Gast. Ja, genau, oder beides. Ja, zeitgleich nicht, aber solange das Beamen noch nicht erfunden wurde, so viel zu Star Trek. Achille Lauro, ja. Ja, ich sehe ihn ja in Turin jetzt, ne, für San Marino halt. Ja, ja. Und wir sagen natürlich in altösterreichischer Tradition, merci, chérie.